SWR 2 zur Person.
Willkommen zu unserem Jahreseinstand. Mein Name ist Julia Neubert und als Gast im Studio heute Simin Samawati. Schön, dass du da bist, Simin.
Danke für die Einladung.
Simin, als in Berlin lebende, gebürtige Braunschweigerin mit iranischen Eltern, als Pianistin, Schlagzeugerin, Sängerin, als Improvisatorin, Komponistin, als Orchesterleiterin und auch Musikvermittlerin, als jemand, die Lenny Kravitz, Bobby McFerrin, Daniel Barenboim, den Dichter Rumi oder auch Billie Holiday nennt, wenn es um künstlerische Sozialisation geht. Also jemand bist du schwer, irgendwie nur so kurz vorzustellen, dass ich mich wirklich schwer damit tue und das einfach mal lasse. Es liegt sicher auch daran, dass wir es gewohnt sind, Künstlerinnen und Künstler festzulegen auf eine künstlerische Identität. Jazzsängerin oder Konzertpianist. Und das habe ich bei dir das Gefühl, passt nicht so richtig, das stimmt nicht. Fühlst du da selbst in dir eine große Freiheit, solche Definitionen einfach ignorieren zu können?
Ja, ich lerne das immer mehr, das zu ignorieren. Es gibt Leute, die das gerne machen. Ich habe in Hannover zum Beispiel Klassik studiert und als ich dann in der Jazzszene unterwegs war, hat man mich nicht wirklich dort akzeptiert, weil ich war ja die Klassikerin und auf meiner Stirn stand anscheinend Klassik. Und dann dachte ich, ist es vielleicht ganz gut, mal nach Berlin zu kommen und dann dieses Label Klassik loszuwerden. Und dann hatte ich das Label Jazz. Und jetzt, wo ich mich in beiden Welten bewege, haben Leute tatsächlich auch Schwierigkeiten, dass das möglich ist, sich in beiden Welten zu bewegen und dass man vielleicht nicht unbedingt ein Label haben muss im Gesicht.
Aber hat das was mit künstlerischer Freiheit zu tun, diese Labels auch bewusst zu umgehen oder umgehen zu können für dich?
Ich mache mir nicht ganz so viel Gedanken, weil ich will einfach Musik machen und ich bin halt fasziniert von so viel unterschiedlicher Musik und ich kann genauso mich verlieben und hineinschwelgen in ein Debussy, wie ich das kann mit einem Bobby McFerrin. Und da mache ich jetzt nicht den Unterschied, dass das eine solche Musik ist und das andere solche, sondern es ist einfach Musik, die ich liebe, die mich berührt und da gibt's einfach unheimlich viel.
Interessanterweise hast du das Ensemble, mit dem du am längsten jetzt schon zusammenarbeitest, Siminology genannt. Also dein Name mit dem Suffix ology, die englische Endung für Ologie, also eine Kennzeichnung eines Wortes als wissenschaftlicher Begriff, wissenschaftliche Disziplin wie Biology oder Technology oder Musicology, heißt Siminology, Simin Samawati ist eine Wissenschaft für sich?
Das klingt ganz gut, ja, so habe ich es bis jetzt noch nicht ausgedrückt, aber es gefällt mir, so können wir es ruhig nennen.
Wir klären das in den nächsten 2 Stunden, auf welche Formel wir Simin Samawati herunterbrechen können vielleicht. Auf jeden Fall schön, dass du da bist.
Danke.
Chegunast mit Siminology, das sind Simin Samawati, Benedikt Janel, Ralf Schwarz, Ketan Bhati und als Gast dabei Martin Stegner. Simin, seit 2002 gibt es das Quartett Siminology, ein Ensemble, das persische Lyrik und zeitgenössischen kammermusikalischen Jazz miteinander verbindet. Das ist nicht unbedingt, würde ich mal behaupten, eine Verbindung, von der jeder sagen würde, ja klar, die haben aufeinander gewartet. Wo ist für dich damals oder immer noch genau das Spannende an dieser Verbindung gewesen?
Erstmal war es die Lyrik, die mich sehr fasziniert hat. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, wo ich quasi so alles getrennt hatte. Ich hatte, wie gesagt, mein Klassikstudium hinter mich gelegt und dachte so, das ist jetzt Vergangenheit. Ich habe mich auf Jazz eingelassen und habe während des Jazzstudiums persische Lyrik kennengelernt und habe angefangen zu lesen von Hafez, von Khayyam, von Rumi. Die Liste ist tatsächlich endlos. Und dann war das Jerry Granelli, mein Schlagzeugprofessor, der mich auf die Idee gebracht hatte, der zu mir meinte, warum trennst du das eigentlich alles? Nicht, dass es nicht möglich wäre. Man kann ja auch getrennt alles für sich betrachten und leben und das lieben. Aber es gibt ja auch vielleicht eine Möglichkeit, wie man eben diese ganzen Leidenschaften miteinander vereinen kann. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, diese Stücke, diese Gedichte zu vertonen und sie auch mit reinzunehmen in meine Band. Damals haben wir noch alles auf Englisch gesungen, zum Beispiel bei Siminology, als wir ganz, ganz am Anfang waren. Und das war erstmal sehr ungewohnt, auch für die Musiker. Die mussten erstmal sich da reinfinden. Es war eine neue Welt. Keiner war es gewohnt. Für mich war es ja auch total ungewohnt. Ich musste mich da auch erstmal reinfinden. und damit wachsen sozusagen über die Jahre.
Ich würde gerne nochmal zu dieser Initiation persische Lyrik zurückkommen. Du hast gerade gesagt, in Berlin hast du sie eigentlich erst so richtig bewusst wahrgenommen oder erforscht. Du bist ja in Braunschweig aufgewachsen, mit einer iranischen Mutter und einem iranischen Vater. Jetzt ist Braunschweig nicht unbedingt bekannt als Zentrum für persische Lyrik. War das wirklich sowas, was dir damals noch gar nicht so wichtig war oder womit du auch gar nicht aufgewachsen bist, sondern das hast du später entdeckt? Und wie dann?
Genau, meine Eltern waren nicht so in dieser Welt drin, auch keine Künstler. Ich bin tatsächlich Außenseiter in meiner Familie mit
fünf Kindern. Was machen deine Eltern?
Mein Vater war Teppichverkäufer und meine Mutter Röntgenassistentin. Und für die war das auch jetzt nicht so attraktiv, dass ihre Tochter freischaffende Künstlerin sein möchte und so in diese Musik. Also ich musste mir das quasi alles erkämpfen und erarbeiten und ein Jahr betteln, bis ich dann mein erstes Klavier hatte und dass ich dann Unterricht bekommen habe. Ich hatte Glück, in der 7. Klasse eine Musiklehrerin zu haben, die der Meinung war, dass ich begabt bin, und die hat mich eigentlich gefördert. Die hat mir dann sehr viel organisiert, von Gesangsunterricht bis Klavierunterricht. Sie hat mir Dirigieren beigebracht. Ich habe dann angefangen, einen Chor zu dirigieren, den sie für mich quasi zur Verfügung gestellt hat. Also sie war eigentlich diejenige ab der 7. Klasse, die mich wirklich gefördert hat. Und persische Lyrik war gar nicht Teil meines Lebens zu dieser Zeit. Der bin ich tatsächlich erst in Berlin begegnet, als ich hier studiert habe und bei meiner Tante gewohnt habe. Und eines Tages kam ich nach Hause, da hatte sie eine CD. Und das war Ahmad Shomlu, der die Gedichte von Chayom rezitiert. Und ich habe mir das angehört und war unheimlich bewegt. Ich hatte gleich Tränen in den Augen und konnte mir das nicht erklären, weil ich nicht wirklich verstanden habe, was er sagt. Und habe mich auch gewundert, so, das kann doch nicht sein, dass da jemand Persisch redet oder liest und ich verstehe es nicht. So, was ist das? Und
dann, weil das altes Persisch ist.
Genau. Und dann hat meine Tante mir diese Lyrik übersetzt und mir erklärt, wo das herkommt. Und das war sofort, am nächsten Tag habe ich mich sofort darum gekümmert, jemanden zu finden, der mir das beibringt. Und wie gesagt, dass ich da drin forsche und lese und lerne. Seitdem habe ich quasi so meine Lehrer, die mich begleiten in dieser Literaturwelt.
Muss man sich das so vorstellen, wie wenn man Mittelhochdeutsch lernt oder Altgriechisch, dass das wirklich irgendwie so ein bisschen Verbindung noch zum modernen Sprachgebrauch oder zur modernen zeitgenössischen Sprache hat, aber letztendlich da doch viel Grammatik und Vokabeln sind, die man eben nicht gleich so versteht?
Ja, ich finde es tatsächlich sehr komplex und mir fällt es auch schwer, das auf eine richtig gute Art und Weise zu erklären. Die persische Sprache ist unheimlich reich am Vokabular. Das liegt einmal daran, dass wir die persische Sprache an sich haben, die indogermanische Sprache und die ganzen Vokabeln, und gibt es da noch und die kennt nicht jeder. Und dann gibt es sehr viele arabisches Vokabular und manche Leute kennen dann nur die arabische Vokabel dafür oder die persische oder manche kennen beide. Oder es gibt dann für Sehnsucht 5 verschiedene Vokabeln und dann hat jedes Wort für Sehnsucht hat dann einen anderen Schwerpunkt. Deswegen brauche ich auch einen Lehrer, der mir das dann zum Beispiel erklärt, wenn ich selber Lyrik schreibe. Zum Beispiel unsere CD Saburi, da habe ich ja die ganzen Texte selber geschrieben. Allerdings habe ich die nicht auf Persisch geschrieben, sondern entweder auf Englisch oder auf Deutsch.
Und dann übersetzen lassen.
Und dann habe ich das mit einem Lehrer gemeinsam übersetzt und dann musste ich ihm dann halt erklären, nee, das ist eher die Sehnsucht und an dieser Stelle ist es eher die Sehnsucht. Und dann mussten wir quasi gemeinsam überlegen, wie man das dann so übersetzt, dass man dann doch irgendwie dem gerecht wird, was ich in dem Moment sagen möchte.
Und diesem Ton auch angleicht sozusagen.
Genau.
Was fasziniert dich denn gerade an dieser alten, klassischen persischen Dichtung und ihren berühmten Protagonisten, von denen du jetzt einige Namen auch schon genannt hast? Ist das der Umgang mit Sprache? Ist es, du hast schon ein bisschen angefangen zu erklären, sind es so diese Weiten, diese große Sprachgewalt von Worten? Oder ist es vielleicht auch dieser bestimmte Tonfall oder eine bestimmte Form, die diesen Gedichten irgendwie sehr eigen ist?
Ich denke, dass sie heute noch bekannt sind und so prominent sind, spricht für sich, für die Gedichte, für die Dichter. Ich denke, dass einfach auch die persische Sprache eine unheimlich tolle Klangsprache ist. Deswegen nehme ich sie auch sehr gerne zum Vertonen, weil ich einfach diese Klänge unheimlich schön finde. Ich finde es faszinierend. Ich nehme jetzt einen heraus, zum Beispiel Chayom, wie er irgendwie mit seinen Rubaiyat, diese 4 Zeiler, die er hat, er kann mit wenigen Sätzen unheimlich viel sagen. Das hat so viele Ebenen. Hafez natürlich auch. Es gibt dieses Faule Hafez, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, wo man dann sich eine Frage stellt, dann blättert man und hat dann irgendwo den Finger und hält den hin und dann liest man dieses Gedicht und dann ist das die Antwort auf die Frage. Und das Gedicht ist so offen, dass man entsprechend das hineininterpretieren kann, was es für eine Antwort sein kann auf das, was einen im Moment bewegt. Einfach unheimlich schön, finde ich, Lyrik.
In Konzerten spielst du oder präsentierst du ja deine Musik mit den persischen Texten oft vor einem Publikum, was das ganz sicher nicht versteht. Wie gehst du damit um? Übersetzt du dann vorher die Texte oder versuchst sozusagen zu vermitteln, was du jetzt singen wirst?
Auf jeden Fall übersetze ich so viel und so gut ich kann, so dass aber immer noch die Musik im Mittelpunkt steht. Ich finde, dass Musik auch ohne, wie mich damals quasi die Lyrik, ich habe sie nicht verstanden und war trotzdem berührt. Ich denke, das passiert in unseren Konzerten auch, dass Leute kommen und dann berührt sind, obwohl sie nicht verstehen, worum es geht. Da gibt es einfach verschiedene Ebenen, wie man jemanden berühren kann und bewegen kann. Es muss nicht immer durch den Inhalt sein. Es kann auch durch den Inhalt sein. Deswegen, die Inhalte sind mir sehr wichtig und liegen mir am Herzen. Aber die kann man sich dann ja zum Beispiel auch nach dem Konzert noch anders organisieren, über die Website zum Beispiel oder sich Bücher kaufen. Das meine ich, diese persische Literatur, die ist ja so bekannt und so reich, dass sie mittlerweile in sämtliche Sprachen übersetzt wurde. Und dann findet man schon das, was einen interessiert. Und ich freue mich, ich denke schon, dass das passiert, dass Leute anfangen auf einmal persische Lyrik in Übersetzung zu lesen, weil sie vielleicht auf einem Konzert von uns waren. Und das freut mich natürlich, wenn ich da quasi so etwas initiieren darf.
Auf deiner Website hast du viele deiner Texte stehen und auch die Übersetzung dazu. Wir wollen der nächsten Musik, die wir von Symbolology jetzt hier bei uns hören, auch die Übersetzung voranstellen von Dijab. Nach einem Text von Hafiz hast du da komponiert. Worum geht's in dieser Musik?
Es ist ein Liebesgedicht von Hafiz, der das Bild seiner Geliebten, seines Geliebten auf dem Wasser beobachtet und da drin versinkt.
Gestern Abend schnitt durch eine Flut von Tränen ich den Weg des Schlafes ab, zeichnete in Erinnerung auf das Wasser hin dein Bild. Die Brauen des Geliebten im Blick, die Sufi-Kutte verbrannt, trank ich den Kelch an die Erinnerung der Altarsecke. Das Antlitz des Geliebten in meinem Blick offenbarte seine Erscheinung, und von fern küsste ich das Antlitz des Mondes. Mein Auge auf des Schenkens Gesicht und mein Ohr auf den Schall der Harfe. Für Auge und Ohr zog ich überdies das Los.
ساقی و گوشم به قول چنگ فالی به چشم و گوش در این باب می زدم نقش خیال روی تو تا
Symbolology mit Dijab, mit einem Text des Dichters Hafiz und Musik von Simin Samawati, Gast heute in SWR 2 zur Person. Simin, in dem Fall stellt sich die Frage jetzt nicht, wenn man ein Lied schreibt, ist zuerst der Text da oder zuerst die Musik, zuerst die Töne. Hier war die Lyrik auf jeden Fall vorher da und du hast Musik dazu komponiert. Wie passiert das bei dir? Ist das so eine Art Übersetzertätigkeit, in die du dich dann hineinkomponierst?
Ja, ich gehe tatsächlich sehr unterschiedlich um mit Komposition, auch um mich selbst zu überraschen immer wieder, um neue Wege auch auszuprobieren und schauen, was es mit mir macht, auch als Komponistin. In der Lyrik ist es oft so, dass ich erstmal das Gedicht ganz viel lese, um ein Gefühl zu bekommen. Dann entsteht so eine Art Interpretation für mich. So, was sagt mir das? Wo gehöre ich da hinein? Es ist ja oft so, man hat einen Text und derjenige, der den geschrieben hat, würde ihn wahrscheinlich ganz anders lesen als ich von außen, der ihn nicht geschrieben hat. Und dadurch bringt man eine neue Note noch in diesen Text mit hinein. Man bringt sich selbst quasi in diesen Text noch mit hinein. Und dann improvisiere ich erstmal ganz viel und nehme das auf und dann schreibe ich die Noten, transkribiere mich quasi selber oder verändere dann noch so ein bisschen, dass ich dann sage, ja, hier fängt es schön an, aber da muss es noch irgendwo anders hin. Manchmal ist es auch so, dass ich mir vorher etwas vornehme. Bei Dijab war das zum Beispiel so, dass ich habe das nicht ursprünglich für Symbolology geschrieben, sondern für Taiko Saito an Marimbaphon. Das war ein Auftrag von einer Filmfirma. Und da war mir das zum Beispiel wichtig, dieses Wasser mit dem Marimbaphon, dass ich gedacht habe, okay, ich brauche einen Groove. Es wäre schön, wenn der in 5 wäre. Und dann habe ich quasi so ein bisschen rumimprovisiert. Und ich möchte gerne, dass das harmonisch immer wieder wo ganz anders hinwandert, so wie jemand, der verliebt ist. Und dann sieht er das auf einmal, sieht er das. Und dann ist er wieder komplett wo ganz anders und fand das schön, mit dem Marimba-Fon das Wasser irgendwie darzustellen. Und dann irgendwann hört es auch auf zu fließen zum Beispiel. Und dann ist man wieder in einer Traumwelt. Also ich habe quasi versucht, mir vorher schon zu überlegen, wie könnte dieses Stück insgesamt sein.
Du hast vorhin erzählt, dass du ja erst Klassik studiert hast, Klavier, Schlagwerk, aber auch Gesang. Du kennst also sowohl die klassische Tradition des Liedgesangs, schätze ich mal, als auch den Jazzgesang, den du später auch noch studiert hast in Berlin. Fließt da auch in deiner Arbeit die Erfahrung von diesen beiden Sphären ein?
Ja, ich glaube schon. Also ich versuche eigentlich nicht irgendwas bewusst zu trennen oder bewusst miteinander zu vereinen, sondern mein Wunsch ist es tatsächlich, mich so leiten zu lassen von der Musik. Das gelingt mir mal besser und mal schlechter. Aber das ist eigentlich so meine Herangehensweise. Und wenn dann etwas sehr klassisch wird, dann lasse ich das auch so stehen. Dann muss ich das jetzt nicht noch verjazzen oder eine Klassiknote mit reinnehmen. Ich glaube schon, so sehe ich mich selber, dass ich, wenn ich komponiere, vielleicht etwas einen klassischen Ansatz habe. Aber in dem Moment, wo es dann zum Leben erweckt wird, auch durch die Improvisation und durch die Menschen, die das dann zum Leben erwecken, diese Komposition, glaube ich, kommt nochmal so eine gewisse Klangwelt hinein, die eher aus dem Jazz bekannt ist. Ich glaube, dass das vielleicht auch ein Grund ist, dass wir eher in der Jazzwelt wahrgenommen werden. Vielleicht auch, wie gesagt, das zweite Studium sozusagen und die ganzen Musiker, die dann daherkommen. Aber der Martin Stegner zum Beispiel, das ist ja ein Musiker von den Berliner Philharmonikern. Und wenn man sich die Platte anhört, ich glaube schon, dass man auch sein Klassikherz, dass das so aufgehen kann.
Martin Stegner ist auch bei der nächsten Musik dabei, die du uns mitgebracht hast von Simonology. Es geht um den Vogel Phönix in diesem Gedicht von einem Dichter, der als Vater der modernen persischen Lyrik gilt. Das musste ich nachlesen, gestehe ich. Ich kannte ihn nicht. Nima Jušić. Und wenn man die Musik hört, finde ich das ganz faszinierend, wie fast so bildhaft am Anfang der Vogel so reinflattert in diese Komposition von dir und wie du dann von Gedichtzeile zu Gedichtzeile so miterzählst, also die Texte und Bilder entstehen lässt. Das scheint mir ganz typisch zu sein, auch für deine Arbeit.
Das kann sein, ja. Das ist auf jeden Fall, die CD heißt Phönix, weil ich sie gerne jemandem widmen wollte. Das ist die bekannteste Dichterin der modernen persischen Lyrik. Sie heißt Furuch Farrukhzad und für mich war sie der Phönix. Und für mich war das quasi, es ist zwar der Vater der persischen modernen Lyrik, der dieses Gedicht geschrieben hat, aber ich wollte es gerne Furuch Farrukhzad widmen, weil sie mich besonders berührt hat durch ihre Lebensgeschichte und durch ihre Gedichte.
Phönix, wunderschön singender Vogel, berühmt in der Welt. Obdachlos lebt er, umgeben von kalten Winden. Auf dem Bambus sitzt er einsam, auf jedem Ast umgeben von zahlreichen Vögeln. Er sammelt die verloren gegangenen Klagen ein. Von zerrissenen Fäden, hunderten von Stimmen aus der Ferne, in den Wolken, wie ein dunkler Strich auf dem Berg, erbaut er sich ein Traumschloss.
Phönix vom gleichnamigen Album Phönix von und mit Simonology, erschienen 2015 beim Münchner Label ECM. Seit 2008, Simon, so in dem Dreh, arbeitet ihr zusammen mit ECM, mit dem Münchner Label, das ja auch ganz bewusst verzichtet auf so eine stilistische Labelästhetik, sondern sagt, nee, nicht das Genre macht uns aus, sondern der Klang. Muss man sagen, ist Klang allerdings ja genauso schwer festzumachen als Kategorie wie ein Genre oder wie eine Stilistik. Hast du konkrete Klangvorstellungen für dich als Musikerin?
Ich weiß ungefähr, was ich will. Ich möchte schon so einen Klang, der kein wirklicher klassischer Belcanto-Klang ist. Und ich möchte aber auch nicht diesen klassischen Jazz-Sound. Ich möchte auch nicht dieses wenn ich es in meinem Vokabular so nennen darf, ich hoffe, die Leute verzeihen es mir, pathetische persische Gesang, sondern ich möchte genau etwas, was zwischen diesen ganzen Sachen liegt. So, dass man sagen kann, ah, okay, das könnte vielleicht von dort kommen, das ist von dort beeinflusst und das kommt wiederum von dort. Aber eigentlich ist es das, was ich möchte, genau das dazwischen. Und ich komme da mit mir schon ganz gut klar mittlerweile. Das war nicht immer so.
Ist das auch der Grund, warum du bei der Stimme gelandet bist und hauptsächlich als Sängerin arbeitest, wenn du selbst sozusagen musizierst, wenn nicht als Dirigentin? Du hast ja mit dem Klavier angefangen, ganz klassisch, und dann irgendwann zum Schlagwerk gewechselt, wo man ja auch schon ganz andere Klangerfahrungen machen kann.
Ich würde sagen, mir war schon immer alles drei wichtig. Also meine erste Liebe war, glaube ich, das Klavier tatsächlich. Und dann war meine
wirkliche Liebe,
genau. Also das erste Mal, als ich mich in ein Instrument verliebt habe, war es das Klavier.
Wann ist das
und ich
passiert?
Wollte immer, das war, da war ich vielleicht so ungefähr in der zweiten oder dritten Klasse, da sind wir umgezogen und der Nachbarsohn in meinem Alter, der hatte ein Klavier und für mich war das klar, das ist es. Das ist mein Instrument. Und dann musste ich erstmal ein Jahr lang betteln bei meinen Eltern und dann gab es ein E-Piano, damit ich beweisen kann, dass mir das ernst ist. Und dann gab es irgendwann mal ein halbes Jahr später wieder dann tatsächlich mein eigenes erstes Klavier. Gesungen habe ich schon immer, da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht. Das war für mich auch eine Möglichkeit, um mit meinen Emotionen klarzukommen. Ich habe mit 11 mein erstes Stück geschrieben, Text, und dann mich begleitet. Das gehörte immer so wie selbstverständlich dazu, dass ich singe. Und dann war meine zweite Liebe das Schlagwerk. Da habe ich im Chor gesungen bei meiner Lehrerin, von der ich vorhin schon erzählt hatte. Und das war Magnificat von John Rutter. Und ich stand in der Nähe von den Pauken. Und da dachte ich mir, okay, das ist das, was ich machen muss. Und dann war noch dieses berühmte Lenny Kravitz-Konzert, wo ich Cindy Blackman am Schlagzeug erlebt habe, wo ich wusste, okay, zweite Liebe, alles, was mit Schlagzeug und Rhythmus zu tun hat. Und dann hatte ich in Hannover einfach Riesenglück. Ich hatte einen großartigen Klavierlehrer, ich hatte großartige Schlagzeuglehrer, den Andreas Böttger, der dort Professor ist, und da fand ich mich einfach unheimlich gut aufgehoben und da sind mir einfach unheimlich viele Welten aufgegangen und mir war gar nicht bewusst, wie sehr man auch in der klassischen Musik improvisieren kann. Und diese Welt von Nono, Stockhausen, John Cage und viele, viele andere Sachen, auch zeitgenössische Kompositionen, die wir mit dem Ensemble gespielt haben, das hat mich sehr beeinflusst und sehr fasziniert und ich wusste so, da gab es einen Moment in meinem Leben, wo ich gedacht habe, okay, was machst du jetzt? Gehst du jetzt in den Jazz rein, weil dich der auch fasziniert? Den habe ich auch erst sehr spät kennengelernt. Erst im Klassikstudium bin ich dem Jazz begegnet. Oder bleibe ich jetzt in dieser Klassikwelt und tauche dort ein? Und da gab es verschiedene Momente, die mir gezeigt haben, dass ich doch das eher nicht machen möchte. Ich gebe zu, ein Grund war auch, dass ich ein bisschen müde war, was das Geschleppe betrifft beim Schlagwerk. Also Pauken und große Trommeln und Beckenständer und weiß ich nicht, was alles immer schleppen zu müssen, ist irgendwie nicht das, was am meisten Spaß macht. Und wer schon mal ein Marimbafon aufgebaut hat und abgebaut hat, der kann verstehen, dass ich mich dagegen entschieden habe, Marimbafonistin zu werden.
Hast Hassel, eine Komposition von Ketan Bhatti für das Trickster Orchestra, das der Schlagzeuger zusammenleitet mit Sümin Samavati, unserem Gast heute in SWR 2 zur Person. Sümin, 2013 habt ihr das Kollektiv gegründet mit Ketan Bhatti. Ein Orchester, was, das konnten wir eben hören, ungewöhnlich besetzt ist. Kein klassisches Kammerorchester, keine Big Band. Neben Blockflöten, Geigen, Cello, Saxophon, Posaunen kann man da auch Instrumente wie Koto hören, wie Cheng, wie auch Electronics. Zuerst habt ihr dieses Orchester Divan der Kontinente genannt. Da klingelt wahrscheinlich vielen Klassikfans das Ohr. Nach Daniel Barenboim, war das ein Orientierungspunkt für euch, sein West Eastern Divan Orchestra?
Seine Biografie habe ich damals gelesen. Das war 2011. Also wenn ich vielleicht sogar noch zurückspulen kann, 2010 war das, glaube ich. Da haben Keta und ich in einem Projekt der Berliner Philharmoniker mitgewirkt. Und da sind wir zum ersten Mal mit Menschen in Berührung gekommen und mit denen zusammengearbeitet, die aus ganz anderen Ecken kamen. Da waren Kanonenspieler dabei, da waren Utspieler dabei. Und die Idee war quasi, ein Berliner Philharmoniker arbeitet mit jemandem zusammen, der nicht aus der Klassikwelt kommt. Und das war für uns sehr spannend. Und dann gab es noch ein zweites Projekt mit Roger Willemsen. Da haben wir zum Beispiel die Koto-Spielerin und den Schenk-Spieler kennengelernt. Und quasi aus diesen Projekten ist das auch herausgewachsen, dass wir dachten, ja, wir finden das total toll, aber wir haben noch Ideen, wie man es ein bisschen anders machen könnte. Nicht, dass es jetzt besser ist, sondern einfach nur anders. Also es soll jetzt wertfrei sein sozusagen. Und bevor es dann 2013 zu unserem Divan der Kontinente gab, da habe ich dann, wie gesagt, diese Biografie gelesen von Barenboim und dachte mir so, ja, das finde ich auch großartig, diese Ideen, die er dort hat mit dem Orchester, was er macht. Es hat mich inspiriert und sofort angefixt und ich dachte, ich weiß, wie ich es aber anders machen möchte. Aber im Grunde genommen war die Inspirationsquelle seine Biografie. Und ich hatte so eine Vorgängerprojekt 2011, was ich ganz alleine auf die Beine gestellt hatte. Und ich habe gemerkt, alleine möchte ich nicht arbeiten, das ist zu anstrengend. Und dann habe ich mir Ketan reingeholt, weil ich ein großer Fan von ihm bin als Komponisten, als Macher, wie er Sachen angeht. Und ich finde, wir sind ein super Team, auch als künstlerische Leiter. Und dann war quasi der Gedanke, alles klar, ich weiß jetzt, was man macht und wen man dafür braucht. Und dann war quasi 2013 die erste Version davon. Wirklich auch die Idee, man hat klassisch ausgebildete Musiker. Damals waren tatsächlich alle Streicher zum Beispiel von den Berliner Philharmonikern. Der Oboist war auch von den Berliner Philharmonikern. Und dann war, wie gesagt, die Koto-Spielerin schon mit dabei. Der Schenk-Spieler war mit dabei. Und viele, viele, viele spannende andere Musiker aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und dann irgendwann bin ich der Berliner Echtzeitmusikszene begegnet und habe mich dann in diese Szene verliebt. Und dann war mir das wichtig, diese Menschen auch mit zu integrieren. Und so ist das Orchester jetzt wirklich über die Jahre gewachsen. Wir sind keine feste Besetzung, sondern je nachdem, was für Möglichkeiten wir haben, von den Auftritten her auch tatsächlich, wie viel Gagen es gibt. Wir haben so ein bisschen die Politik, dass wir sagen, wir wollen nicht irgendwie alles durch alle teilen, sondern der Veranstalter sagt uns, was er uns geben kann und dann nehmen wir so viele Musiker mit hinein, was möglich ist, aber eben so, dass es angemessen immer noch alles bezahlt wird, was ja in der Szene auch nicht immer passiert. Aber das ist uns tatsächlich sehr wichtig, dass das auch alles stimmt und es ist spannend, einfach mit diesen tollen Menschen aus diesen verschiedenen Szenen zusammenzuarbeiten.
Ihr habt euch dann aber relativ schnell auch umbenannt. Ihr habt euch nicht mehr Divan der Kontinente genannt, sondern Trickster Orchestra. War das euch irgendwie eine zu klare Assoziation mit dem West Eastern Divan Orchestra oder habt ihr gedacht, naja, wir wollen uns nicht unbedingt nur an diese persische Lyrik, es rekurriert ja auf Goethes westöstlichen Divan nach Hafez, so festlegen lassen, warum die Umbenennung?
Das hat zwei Gründe. Einmal war das tatsächlich so, dass wir öfter mal gesagt haben, Divan der Kontinente und dann haben andere geantwortet, ja, das kenne ich, das ist doch das von Barenboim. Und wir dachten, dass es vielleicht nicht so schlau ist, dass man das in einen Topf wirft. Auch wenn es vielleicht daher inspiriert wurde, aber es gehört nicht in den gleichen Topf, ist unsere Meinung. Und zum anderen war es auch so, dass wir das so sehen, dass sich die Musik seit 2013 im Orchester auch sehr verändert hat. Also wir sind zusammengewachsen, die Musiker gestalten viel mehr mit und entscheiden viel mehr mit, was diesen musikalischen Prozess betrifft. Und wir fanden, dass das einfach nicht mehr passt von dem, was wir damit verbinden mit so einem Wort wie Divan der Kontinente. Und das Trickster Orchestra, also die Figur des Tricksters, die mythologische Figur,
genau, erklär
die
mal.
So ein bisschen schelmisch Sachen verändert, Gutes möchte, die Kultur verändert und das auf seine ganz eigene Art und Weise. Der Trickster ist immer anders, als man sich ihn vorstellt. Und man muss sich halt erstmal auf ihn einlassen und ihn kennenlernen. Und wir dachten, dass das ganz gut passt zu dem, was wir machen und wie wir das machen und welche Menschen dahinter stehen.
Du lachst auch gerade ein bisschen schelmisch, wenn du das erzählst. Fühlst du dich oder fühlt ihr euch als Unruhestifter mit diesem Orchester?
Ich glaube, dass wir schon polarisieren damit und dass wir wahrscheinlich in manchen Ecken auch damit Unruhe stiften. Aber das finde ich nicht so schlimm. Ich finde, das kann die Welt ruhig gebrauchen.
Simon Samawati. Dein Name steht auch unter der nächsten Komposition, die wir hier hören, vom Trickster Orchestra gespielt.
Pure Sisseda, voll des Klanges. Es ist ursprünglich eine Komposition, die ich für Seminology geschrieben habe. Das ist das einzige Stück, was wir mit hineingenommen haben ins Orchester, was eigentlich ein Seminology-Stück ist. Und da ist Hafez mit gemeint, eins meiner Lieblingsgedichte. Das würde ich jetzt auch mal übersetzen, wenn ich darf, so wie ich das bei den Konzerten auch mache. Hafez schreibt hier, Chubishnavi sochane ahle dil magu kechatost. Wenn du die Worte aus meinem Inneren hörst, dann sag nicht, dass sie falsch sind. Sochan shenos ne'i janeman chato injost. Du bist nicht Kenner des Wortes und du kannst mein Herz nicht sehen und hier liegt der Fehler, mein Schatz.
Musik. Das Trickster Orchestra Berlin mit einer Komposition von Simin Samawati, die hier eben auch gesungen hat und bei uns zu Gast ist in SWR 2 zur Person. Simin, sobald in einem Ensemble Instrumente stattfinden, zu hören, zu sehen sind, die nicht so gängig in klassischen Orchestern präsent sind, im Jazz-Kontext oder vielleicht auch in Popbands, bekommt man auch schnell wieder so ein Label, und zwar das des Multikulti-Orchesters zum Beispiel oder eines Weltmusikensembles. Das sind ja Begrifflichkeiten, die zu Recht in den letzten Jahren sehr, sehr kritisch auch diskutiert wurden, weil immer so ein bisschen auch dieser postkoloniale Spaß an so einer gewissen Exotik damit schwingt. Warum glaubst du, fällt das vielen Leuten immer noch so schwer, abseits von Kategorien solche Musik wahrzunehmen, wie ihr das ja wollt?
Genau, ja, damit tue ich mich auch sehr schwer. Ich verstehe das auch nicht, warum das den Leuten so schwer fällt. Warum brauchen die Leute unbedingt Schubladen? Es wäre schön, wenn wir einfach alle Schubladen aufmachen oder sie alle meinetwegen auch zulassen. Ich finde nicht, dass man Sachen in irgendwelche Schubladen reintun muss, sondern dass man sich wirklich darauf einlässt, auf die Musik und das, was die Musik möchte, ohne dass man es gleich auseinandernimmt und analysiert. Ich weiß nicht.
Braucht es neue Begrifflichkeiten?
Brauchst du neue Begrifflichkeiten? Ja, brauchst du überhaupt Begrifflichkeiten? Kriegt man das vielleicht auch ohnehin? Kann man einfach sagen, das ist das Trickster Orchestra? Ist das so wichtig, wie das jetzt formuliert wird, in welche Kategorie das läuft? Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir einfach diese Begrifflichkeiten nicht brauchen würden. Aber ohne Begrifflichkeiten geht's nicht. Wir sind damit ganz glücklich, wenn man sagt, wir machen transtraditionelle Musik. Und mit traditioneller Musik meinen wir, dass Schönbergs Musik ist genauso traditionell wie die Makram-Musik aus der Türkei oder Renaissance oder. Also jetzt kann ich jetzt alles mögliche afrikanische Musik, also quasi die Musik in irgendwelchen Ländern, die dort wiederum ihre Wurzeln haben. Also alles basiert auf irgendwelchen Traditionen. Und wir wollen eben diese Traditionen brechen und transtraditionelle Musik machen. Und da passiert halt eben alles. Und da werden manchmal verschiedene Fenster geöffnet und dann kann das sein, dass jemand sagt so, oh, das erinnert mich aber gerade an XY und das erinnert mich gerade an das und das. Aber darum geht es ja eigentlich nicht, sondern es ist da eine Musik und die spricht für sich, die steht für sich und man kann sie an sich heranlassen oder auch nicht und muss es nicht so auseinandernehmen und dann belabeln und dann irgendwo hinhängen an die Wand, sondern es darf einfach da sein und leben, so wie es ist.
Traditionell, hast du gerade gesagt, bedeutet ja aber eigentlich auch, dass ihr glaubt, die Grenzen sind sehr, sehr durchlässig. Also das heißt ja jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu multikulturell oder interkulturell, dass es nicht Traditionen und Kulturen gibt, die sehr scharf voneinander getrennt sind, sondern dass Kultur oder Musik in dem Fall ja sowieso was sehr Durchlässiges ist.
Absolut, genau. Durchlässig, weich und fließend. Der Posaunist darf zur Koto werden und sich da hineinbegeben und sich verwandeln. Und sich annähern oder heranverwandeln an die Koto zum Beispiel. Jeder hat den Job, irgendwie aus seiner Comfortzone herauszukommen und dann ist man in einem neuen Raum. Und wenn alle in diesem neuen Raum sind, entsteht eine neue Musik. Und das begeistert wieder alle. Und ich glaube, dass diese Begeisterung dann auch aufs Publikum rüberschwappt. Und das ist mein Motor eigentlich immer gewesen, schon von Anfang an. Das erste Mal 2013, der Prozess war so anstrengend, dass ich dachte, ich mache das nie wieder, sondern ich habe viel gelernt und danke, das reicht. Aber das, was passiert ist bei den Musikern, und zwar bei allen, das hat mich so fasziniert, dieses Leuchten in den Augen, diese Energie, die auf einmal herausgetreten ist und wie das dann rübergeschwappt ist wiederum zum Publikum, dass ich gemerkt habe, nee, da steckt noch was drin und das muss noch weiter erforscht werden, noch weiter experimentiert werden, da sind wir erst am Anfang, da kann man noch eine ganze Menge machen und so fühlt sich das auch an. Jetzt bringen wir unsere erste Platte erst raus nächstes Jahr oder dieses Jahr, das Jahr hat ja gerade angefangen. Und für mich ist das einfach unheimlich spannend und ich bin gespannt, was wir in 10 Jahren machen werden.
Ein Preview von dieser Platte dürfen wir bei uns in der Sendung jetzt schon hören und zwar ein Stück, das heißt Gebete in der Mehrzahl. Ein religiöses Stück. Mehrschichtig, transreligiös, kann man das vielleicht auch in dem Fall so sagen?
Keine Ahnung. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob man es religiös nennen muss. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ja. Also es basiert auf den Texten und an der Idee. Das war das Festival Nächte des Ramadan, die mich damals eingeladen haben. Und ich habe für die da was komponiert. Und ich habe in dem Fall mich mit den Musikern auch beschäftigt und teilweise mit den Musikern noch Texte rausgesucht. Und in dem Fall war es dann der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dann war es die Shura 91, Aschams, die haben wir dann auf der CD umgetextet. Da war der Rabbi Laoud so nett und hat es umgeändert, weil wir damals nicht wussten, dass das ein Anstoß sein könnte für Moslems. Und wir wollten halt nicht so gerne ein Anstoß sein, sondern uns war etwas anderes wichtig. Deswegen haben wir dann gesagt, gut, bevor wir da ein Anstoß sind, verändern wir den Text. Aber immer noch der Kerninhalt kommt aus dieser Shura 91, an die Sonne, Aschams. Und der dritte Text ist von Rumi. Auch quasi aus dem Sufismus heraus, ein Text, den ich dann singe auf Persisch. Es laufen quasi drei verschiedene Sprachen jetzt parallel, Hebräisch, Arabisch und Persisch. Und wenn man möchte, die vierte Ebene wäre Bach, der, ich habe quasi bewusst als Vorbild Bach gehabt in der Art und Weise, wie ich diese Melodien ineinander verwoben habe. Das ist dann die vierte Komponente, die dort mit erklingt.
Das Trickster Orchestra Berlin mit einer Komposition von Simon Samawati, die hier eben auch gesungen hat und bei uns zu Gast ist in SWR 2 zur Person. Simon, eine Stadt wie Berlin, da treffen viele Szenen, auch der Hoch- und Subkultur, aufeinander. Ist so ein Orchester wie das Trickster eigentlich nur an so einem Ort wie Berlin möglich?
Ich würde sagen, ja. Aber es gibt bestimmt andere Leute, die das vielleicht anders sehen. Die können mir das gerne sagen und zeigen, aber ich bin davon überzeugt, dass ich solch ein Orchester nur in Berlin hätte gründen können, mit Leuten, die eben aus den verschiedensten Ecken musikalisch kommen, aus den verschiedensten Ecken von der Welt und trotzdem offen sind und neugierig und experimentierfreudig und sich auf so etwas einlassen. Ich weiß nicht, ob das in einer anderen Stadt so möglich gewesen wäre.
Jetzt hat man natürlich wahrscheinlich in Berlin auch so ein bisschen das Problem, dass es hier sehr viele interessante Musikerinnen, Musiker, Ensembles gibt und ihr eines auch von vielen freien Ensembles seid, die hier arbeitet oder von hier aus arbeitet mit Basis Berlin. Dadurch, dass ihr jetzt wenig kategorisierbar seid, steht ihr auch in Konkurrenz zu vielen anderen aus der zeitgenössisch komponierten Musik, aus der Weltmusik, aus dem Jazzbereich, aus der Echtzeitmusik. Und anders als, ich sage jetzt mal, um nochmal auf ihn zurückzukommen, Daniel Barenboims westöstliches Divan-Orchester, habt ihr auch keine dicke Stiftung, die euch im Hintergrund sozusagen Backup gibt, finanziellen. Wie viel Arbeit neben der künstlerischen Arbeit, die du in dieses Ensemble steckst, zusammen mit Ketan Bhatti, geht auch noch in diese bürokratische, also was Finanzierung, Förderung, Projektanträge, Sponsorensuche angeht?
Ja, es ist, ich denke, das kann man nur machen, wenn man voll dahinter steht und es liebt von ganzem Herzen und bereit ist, eben die ganze Energie, die man hat, dafür zu geben. Und Keta und ich haben das und wir haben mittlerweile noch andere Leute, die uns unterstützen und da auch ihr Herzblut mit hineinstecken, sonst würde so ein Projekt nicht möglich sein.
Wo holst du deine Energie her, wenn wir schon mal gerade bei dem Thema sind?
Ja, das würde ich auch gerne wissen.
Isst du sehr, sehr viele Energiekugeln jeden Tag?
Genau, richtig. Ich baue mir meine Energiekugeln. Die Musik selber ist tatsächlich die größte Energiequelle, die ich habe. Wenn ich mit den Musikern dann auf der Bühne stehe, wenn die Musik erklingt, das sind die Momente, wie gesagt, wenn ich das Leuchten auch in den Augen der Musiker sehe, also das durch das Beobachten, also die Musik selber und auch das Beobachten der Menschen, wie sie damit umgehen, was da gerade passiert, das ist eigentlich meine Energiequelle. Aber meine Familie ist auch meine Energiequelle, die finde ich genauso wichtig, diese Energiequelle. Und die dritte Energiequelle wäre auch mein religiöses Leben. Ich bin ein religiöser Mensch und da hole ich mir auch meine Energie. Durch das Gebet und da drin leben sozusagen.
Simon Samawati in SWR 2 zur Person.
Sözleri ve görsel efekle sayesinde şefkate benzetimiz kötülüğümüzü.
Das Trickster Orchestra war das mit Keşke, ein Orchester, das von Simin Samawati zusammen mit Ketan Bhati geleitet wird. Und Simin Samawati ist heute bei uns im Studio. Keşke, Simin, klingt nicht unbedingt persisch.
Keşke ist türkisch und heißt könnten wir nur.
Was könnten wir denn?
Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten.
Wir könnten jetzt zum Beispiel über deinen Partner in Crime, Ketan Bhati, mal reden. Der spielt mit dir schon sehr lange zusammen als Schlagzeuger in deiner Band Seminology und ist wahrscheinlich musikalisch ähnlich wenig festgelegt wie du. Der ist wahnsinnig vielen unterschiedlichen Bereichen unterwegs, genau. Als Theater- und Filmmusiker, als Produzent, hat auch mal Hip-Hop gemacht. Habt ihr euch da gleich irgendwie gefunden in Berlin?
Nee, wir haben zusammen studiert an der UdK. Ich war ein oder zwei Jahre über ihm, also habe früher angefangen. Und wir hatten mit Seminology damals einen anderen Schlagzeuger, der hat dann aufgehört. Und ich habe dann Jerry Granelli gefragt, ob er eine Idee hätte, wer zu meiner Musik gut passen würde. Und
Jerry Granelli, dein damaliger Dozent.
Genau, hatte ich vorhin kurz erwähnt. Genau, er war der Schlagzeugprofessor, bei dem ich auch Einzelunterricht hatte als Sängerin. Ich hatte Hauptfach Gesang eigentlich, aber ich hatte die Möglichkeit, auch mit Instrumentallehrern zu arbeiten. Und in dem Fall war gerade Jerry Granelli mein Hauptfachlehrer.
Der hat gesagt, das passt, mit dem Mann so musst du spielen.
Genau so war es. Er meinte, frag doch mal Ketan, er würde sich freuen und das wird auf jeden Fall gut passen. Und dann haben wir mit ihm eine Probe gemacht und für mich war das klar, das ist es. Und zum Glück war es für Benedikt und Ralf auch so, dass sie gesagt haben, das ist er.
Auf welcher Ebene, muss man sich vorstellen, passt das dann? Also so Gleichgesinnte zu finden für die Musik, die man macht, ist ja nicht so ganz einfach. Es gibt ja ein Riesenangebot von möglichen Mitmusikerinnen und Mitmusikern. Und man kann ja auch nicht jeden Einzelnen ausprobieren. Wo funkt da irgendwas? Was muss da für dich stimmen?
Naja, das ist wie die Liebe. Das kann man nicht erklären. Das funkt oder es funkt nicht. Das ist etwas rein Emotionales. Weil technisch haben wir unheimlich viele Musiker, die auf höchstem Niveau arbeiten. Das ist dann wirklich die emotionale Ebene. Verliebt man sich dann gerade in dem Moment? Entsteht das Kribbeln im Bauch oder entsteht es nicht? Und das Kribbeln im Bauch war musikalisch auf jeden Fall da von Anfang an.
Muss man sich da irgendwie interessant finden auch? Oder ist das eher so, dass man sagt, ja, ich suche jemanden, der auf meiner Welle irgendwie mitschwimmt? Oder braucht man doch auch Reibungspunkte?
Ich denke, alles ist wichtig. Es braucht aber wirklich auch diesen Moment, wo man merkt, da war ein Punkt, wo man sich richtig connected hat. Es gibt auf jeden Fall auch Reibungspunkte. Es ist tatsächlich auch wie in so einer richtigen Beziehung. Das läuft nicht immer nur glatt. Und eigentlich ist es genau dann spannend, wenn man sich so richtig reibt und wenn es knallt. Das gab es bei uns auch und nicht wenig. Und das sind eigentlich die Momente, wo dann so ein Knoten entsteht und dann ist eigentlich alles viel enger und fester zusammen. Also ich finde das sehr wichtig. Und deswegen auch für alle Bands auf jeden Fall reiben, auf jeden Fall soll es knallen, aber es muss dann weitergehen. Man darf da nicht aufhören, sondern dann muss man erst recht weitermachen und dann diplomatisch miteinander reden und warum und wieso und weshalb und was will man und will man eigentlich noch das Gleiche. Klar, manchmal muss man sich dann auch trennen. Die Frage ist bei uns auch schon einmal aufgetaucht, aber es gab jetzt in dem Sinne ein Happy End, dass wir uns alle einig waren, nee, es muss weitergehen, auch genau in dieser Konstellation. Und jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Wir waren eigentlich bei Ketan Bhati, ne?
Mhm.
Was war die Frage? Ach so, genau, warum? Ich kann es auch an konkreten Sachen festmachen. Also was mich bei Ketan sehr fasziniert, er spielt nicht so, wie ich es von Jazz-Drummern gewohnt bin. Einmal ist er jemand, der, wo ich sagen würde, das liegt daran, dass er selber so ein Komponistenherz auch hat. Er hört unfassbar genau hin. Ihm sind Klänge sehr wichtig. Er macht sich sehr viel Gedanken darüber, wie er in diesen Klang, der da gerade passiert, eintauchen kann, was der Klang quasi braucht. Es ist so eine Art, ich weiß mal, ich kann mal die Vokabel benutzen, eine dienende Haltung, dass der Klang das Wichtige ist und das, was im Raum passiert und die Musik und dass man das schafft, sich selbst ein bisschen herauszunehmen und dass man selbst nicht mehr ganz so wichtig ist, sondern das, was wichtig ist, ist eigentlich die Musik. Und da ist nicht jeder so. Manche wollen und dürfen und sollen auch zeigen, was sie können und für Jobs haben und für Skills. Und da geht's dann ist manchmal vielleicht die Technik noch mehr im Vordergrund. Uns ging es halt immer darum, dass wirklich die Musik führt und bestimmt und dass die Musik das ist, was im Mittelpunkt steht.
Neben Ketan Bhati und deinen anderen Seminology-Kollegen gibt es auch noch einen anderen Musiker, mit dem du schon länger zusammenarbeitest, Martin Stegner. Wir haben vorhin schon mal kurz über ihn gesprochen. Im Hauptberuf spielt er die Bratsche bei den Berliner Philharmonikern, aber er spielt auch relativ häufig mit euch zusammen. Wie ist denn diese Verbindung zustande gekommen?
Ja, das hatte ich vorhin ganz am Anfang ein bisschen erklärt. Wir hatten ein Projekt bei den Berliner Philharmonikern, ich glaube es war 2010. Es waren einzelne Musiker, die eingeladen wurden. Das war jetzt Glück, dass einfach Keta und ich zusammen eingeladen wurden, hat uns jemand empfohlen und dann sind wir da beide gelandet. Und Martin war eben auch bei diesem Projekt mit dabei. Das waren 8 Musiker der Berliner Philharmoniker und 8 Musiker, die in Berlin leben und ein außereuropäisches Instrument spielen oder eben keine klassische Musik spielen. Mhm. Und da sind, wie gesagt, Keta und ich reingerutscht. Und Martin hatte sich dann mit uns beschäftigt, was wir so machen. Wir haben uns dann kennengelernt, hatten unseren ersten gemeinsamen Auftritt in der Philharmonie und haben gemerkt, dass wir gut zusammenpassen und Lust haben, einfach weiter zusammenzuarbeiten. Und dann haben wir ihn quasi dann daraufhin eingeladen, bei der CD mit dabei zu sein.
Und wir hören jetzt Musik, die du zusammen mit Martin Stegner, Taiko Saito, der japanischen Perkussionistin, und auch Ralf Schwarz, deinem Kontrabassist aus deiner Band Suminology, zusammen aufgenommen hast, vor allem aber gespielt hast für ein Benefizkonzert für Geflüchtete im Februar 2015 im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie. Aschams. Aschams war das von dem Quartett Cynic mit Simin Samavati, Martin Stegner, Taiko Saito und Ralf Schwarz. Das ist eine Aufnahme, Simin, von einem Benefizkonzert, was ihr für Geflüchtete gegeben habt im Winter 2015. Simin, du engagierst dich neben deiner künstlerischen Tätigkeit als Musikerin auch in verschiedenen Education-Projekten für Toleranz und Integration. Du nix, habe ich es richtig gesagt?
Ja, das klingt schön.
Das machst du seit etlichen Jahren und da sieht man ja, wenn überhaupt, die Erfolge viel, viel später. Das ist ja anders, als wenn man nach einem Konzert auf die Bühne kommt und da ist der Applaus und da ist zu sehen, das hat man geschafft heute Abend und die Menschenaugen zum Leuchten gebracht. Welche Erfahrungen machst du da als Pädagogin oder als Musikvermittlerin, gerade auch an Leute, die vielleicht ansonsten nicht so viel mit Musik zu tun haben?
Ja, ich meine, mein erster Wunsch war ja tatsächlich Lehrerin zu werden. Mein Erststudium, mein Klassikstudium war ein pädagogisches Studium, höheres Lehramt, Schulmusik. Und das lag auch daran, dass ich so werden wollte wie meine Lehrerin, die mich entdeckt hat und mich unterstützt hat und da in mir etwas entdeckt hat, was andere eben nicht gesehen haben um mich herum und auch vor allen Dingen meine Eltern nicht gesehen haben und meinen Eltern auch nicht wichtig war. Und ihr war das eben wichtig, genau das zu fördern. Und sie war mein Vorbild. Ich wollte eigentlich genauso werden wie sie und Leuten helfen, dass sie ihre Leidenschaft für Musik erstmal entdecken und dann das unterstützen. Und ich war 5 Jahre lang Dozentin an der Academy. Das ist eine Kunst- und Bühnenschule für Teenager. Was ich sehr schweren Herzens dann aufgehört habe, dort zu unterrichten, weil ich einfach gemerkt habe, ich schaffe das nicht mehr alles. Also ich kann nicht gleichzeitig Mutter sein, Lehrerin und dann ein Orchester dirigieren und meine Band leiten. Das habe ich gemerkt, das schaffe ich nicht mehr. Und dann habe ich schweren Herzens den Teil aufgehört. Ich mache immer mal wieder Projekte, wo ich eingeladen werde. Zum Beispiel beim Wannsee-Forum werde ich regelmäßig eingeladen als Dozentin. Und ich unterrichte gerne. Ich finde das super wichtig. Ich habe einen Draht vor allen Dingen zu Teenagern. Ich habe 20 Jahre lang mit Teenagern zusammengearbeitet und mit Flüchtlingen gearbeitet. Und das ist mir einfach ein Anliegen. Und das liegt einfach an meinem Vorbild, Frau Kauer, die damals für mich das alles gemacht hat und mein Leben für mich so gerettet hat und mir geholfen hat, das zu entdecken und den Weg zu gehen, wo ich hingehöre. Und wenn sie nicht da gewesen wäre, an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit, dann wäre ich jetzt nicht hier. Und mein Wunsch war es, quasi auch so jemand sein zu können. Ich kann das leider nicht so sein, wie sie das war, weil sie war natürlich wirklich ganz eng und ganz lange hat sie mich begleitet. vielleicht werde ich das nie sehen, was daraus entsteht, aber vielleicht entsteht doch das ein oder andere und die ein oder andere Unterstützung und Hilfe. Und da ist die Leidenschaft auf jeden Fall da von meiner Seite aus.
Siehst du dich da auch so ein bisschen als Role Model?
Das finde ich, müssen eher die Leute sagen, die mich beobachten. Also ich würde sagen, ich sehe mich eher jemanden, der gerne einfach Feuer anzünden möchte, im positiven Sinne, ja. Ich will nicht etwas kaputt machen, sondern etwas entstehen lassen, ein Feuer, was brennt und was andere Leute ansteckt und eine Energie gibt. Genau, wie ich gesagt habe vorhin, das ist ja meine Energie auch, mein Motor. Und ich denke gerade Teenager, die in so einer Suchphase sind und Findungsphase, ich wünsche mir für die, dass sie Musik als solches entdecken, dass es ihnen eine positive Energie gibt. Sport kann das zum Beispiel auch leisten, aber in meinem Fall ist es quasi die Musik, die in meinem Leben im Zentrum steht.
Je vous supplie, ciel, vent, monts et plaines, taillées, forêts, rivages et fontaines, entre près.
Ciel et Revent war das mit dem Quartett Cynique. Martin Stegner, Taiko Saito, Ralf Schwarz und Simin Samawati. Gast heute in SWR 2 zur Person. Du hast gerade gesagt, Simin, das ist ein richtig klassisches Stück. Was ist denn für dich klassisch?
Naja, das habe ich halt in meinem Klassikstudium selber gelernt und gesungen. Es ist eine Komposition von Roussel eigentlich. Und ich habe mir immer mal die Frage gestellt, weil ich ja eben auch eine Liebe habe zu sehr, sehr vielen klassischen Kompositionen und Komponisten, ob ich nicht mal irgendwann in meinem Leben eine Klassik-CD aufnehme, aber mit der Vision, da habe ich quasi das erste Mal versucht, das mal auszuprobieren. Klassische Stücke von klassischen Sängerinnen oder Sängern gesungen klingen ja ganz anders, eben diese Belcanto-Idee, die dahinter steckt. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, wie kriege ich es hin, dass ich es quasi anders singe, aber trotzdem immer noch, dass es das Stück bleibt, aber wie gesagt, auch meine Interpretation mit hineingebracht wird. Manchmal ist mein Gefühl, dass bei klassischer Musik, bei klassischem Gesang vor allen Dingen, vom Klang her ist sehr viel unnatürlicher Klang mit dabei. Das muss ja auch so sein, damit der entsprechend trägt. Deswegen können die klassischen ausgebildeten Sänger auch einfach unfassbar laut singen und auch über ein Orchester drüber singen. Das braucht aber eben auch diese, ich nenne es mal mit meinen Worten, dieses kleine Nuance an Unnatürlichkeit in die Stimme, um das herzustellen. Und das ist etwas, was mich als Zuhörerin immer eher etwas gestört hat. Deswegen bin ich dann irgendwann auch weggegangen aus der klassisch gesungenen Literatur. Aber ich finde die Komposition trotzdem so toll. Und ich habe mich halt gefragt, eben kriege ich das vielleicht hin, dass ich das singen darf auf eine ganz andere Art und Weise, aber immer noch in meinem Kopf diese Klassikwelt haben darf. Und das war, wie gesagt, mein erster Versuch, es mal auszuprobieren. Und irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, wird es sicherlich noch mehr Versuche geben. Und mein Traum ist dann irgendwann mal meine erste Klassik-CD veröffentlichen zu dürfen mit solchen Stücken, die mich selber auch berührt haben, wie gesagt, während meines Studiums. Ich habe das damals selber gesungen, in der Belcanto-Version noch.
Wenn man dich so singen hört oder solche Musik auch jetzt von dir hört, dann kann man kaum glauben, dass du ein großer Fan von Lenny Kravitz bist. Ist das tatsächlich immer noch so? Gehst du auch mal in Berlin ins Stadion, wenn solche Leute hier vorbeikommen, Lenny Kravitz oder Beyoncé oder so? Oder ist das jetzt mittlerweile irgendwie eine Welt, die dir sehr fern ist?
Nee, sie ist mir gar nicht fern. Nur leider gehe ich nicht mehr so gerne in Konzerte, weil ich sehr sensibel geworden bin, was der Sound betrifft. Ich war das letzte Mal bei U2 auf einem Konzert und habe leider sehr gelitten. Der Sound war nicht gut eingestellt. Und bei Erika Badu war ich auch auf einem Konzert, da war das ähnlich. Und da leide ich dann. Dann höre ich mir lieber die CDs zu Hause an und drehe das auf. Ich komme nicht mehr so gut klar, wenn der Klang nicht mehr so gut ist bei den Konzerten. Ansonsten gehe ich gerne auf Konzerte grundsätzlich, aber dann lieber auf die akustischen Konzerte und auch, da bin ich auch ganz ehrlich, auch die ich dann zahlen kann, wenn die Stars hier sind, so gerne ich die dann auch erleben möchte und meine Freude daran hätte, dann ist es einfach mein Portemonnaie nicht entsprechend, dass ich das bereit bin auszugeben.
Aber was wären dann so Leute, die du auf keinen Fall verpassen würdest, wenn sie in der Stadt sind?
Sehr schwierig.
Vielleicht auch in der Berliner Philharmonie. Es gibt ja bestimmt auch große Pianisten, Kontakt, die du bewunderst.
Genau. Ja, ne, absolut. Ich meine, da habe ich ja großes Glück, dass ich immer mal wieder solche Konzerte erleben darf. auch dank Martin Stegners. Wir sind ja auch einfach sehr befreundet und dann darf ich da auch einfach anders reinkommen in das Konzert und mir diese Konzerte hören. Jetzt habe ich zum Beispiel Avishai Cohen erlebt. Das war für mich ein großartiges Erlebnis und da bin ich sehr inspiriert aus dem Konzert herausgegangen. Die ganzen Konzerte mit den Berliner Philharmonikern, jedes Mal gehe ich inspiriert nach Hause. Einmal wollte ich sogar aufhören als Musiker. Da haben sie Brahms gespielt und dann dachte ich, okay, ich sollte lieber aufhören, weil das hat für mich so eine Perfektion gehabt, dass ich dachte, das ist einfach so komplett weit weg von dem, wo ich jemals landen werde. Da war ich dann auch ein bisschen frustriert und kurz davor aufzuhören. Aber zum Glück haben sie an dem Abend noch was anderes gespielt, was Modernes.
Was nicht so gut war?
Nee, nicht so gut. Es geht ja immer darum, dass man inspiriert. Also ich möchte gerne inspiriert werden und auf neue Ideen kommen oder andere Ideen. Das ist gar nicht jetzt ein Werten, das ist gut und das ist nicht gut. Nur im Fall von Brahms hatte das so eine Perfektion in allem, vom Raum, vom Klang, von der Komposition, dass ich halt dachte so, was soll ich dem noch? Also da gibt's nichts mehr, was ich dazu sagen möchte. Und dann gab es noch eine Komposition von einem zeitgenössischen Komponisten und da dachte ich so, nee, da hätte ich noch was dazu zu sagen. Und das habe ich dann mit nach Hause genommen und quasi als Inspirationsquelle genutzt, als positive sozusagen.
تنهای شادیم را با پس زد مرگ شامتم را از من گرفت ترس نیرویم را رو بود غم بی زبانم ساخت زندگی میکنم پس هستم به نیروی عشق میمیرم پس بودم به نیرو
Simonology mit Benedikt Janel, Ralf Schwarz, Ketan Bhati und Simin Samawati, Gast heute in SWR 2 zur Person. Simin, du bist viel auf Tour gewesen natürlich schon und bist es nach wie vor, unter anderem auch im Auftrag der deutschen Kulturdiplomatie mit dem Goethe-Institut. Wart ihr vor nicht allzu langer Zeit zum Beispiel in Pakistan mit Simonology? Welche Erfahrung hast du gemacht, gerade in solchen Ländern? Du kommst dahin als deutsche Sängerin und singst Persisch. Was passiert da?
Es ist auf jeden Fall sehr interessant, weil wir immer als deutsche Jazzband angekündigt werden. Das finde ich schon sehr lustig. Und dann gibt es aber keine deutschen Texte, sondern eben die persischen Texte. Und jetzt im Fall von Pakistan habe ich dann auch ein Stück auf Urdu gesungen. Und das fanden die dann besonders toll. Und ich glaube, dass Pakistan auch viele Leute gibt, die persische Kultur lieben. Und wir fühlten uns sehr herzlich in den Arm genommen oder wie nennt man das denn, umarmt vom Publikum. Es gab auch Momente, da haben sie uns auch wie Stars behandelt. Das war teilweise sogar ein bisschen unangenehm, weil dann irgendwie 30, 40 Leute um mich herum waren und alle wollten ein Selfie mit mir machen. Und das kenne ich nicht, das ist mir vorher noch nie passiert. Da wurde ich etwas bedrängt und dachte mir so, okay, so ungefähr müssen sich Stars fühlen. Und da war ich dankbar, dass ich keiner bin. Aber also ich bin immer sehr emotional bewegt bei komplett allen Konzerten. Gerade wenn ich mit dem Goethe-Institut unterwegs bin, da kommen wir in Länder und in Städte hinein, wo ich sonst nicht sein würde. Wie eben jetzt in Pakistan, wir waren in drei Städten, Lahore, Islamabad und Karachi. Und es ist ein anderes Leben dort. Und die Armut ist einem ganz, ganz, ganz direkt vorm Gesicht. Das hat mich sehr bedrückt tatsächlich. Ich bin dann so leicht melancholisch, depressiv nach Berlin gekommen und musste mich davon erstmal erholen. Man weiß es natürlich, aber trotzdem, wenn man es dann so ganz krass erlebt und irgendwie 2019 und sowas gibt es immer noch, so eine krasse Armut. Und
Das heißt, das Reisen als Musikerin ist nicht immer nur so ein riesiger Inspirationsboost, wie das vielleicht manchmal dargestellt wird, wo man mit wahnsinnig vielen tollen neuen Eindrücken zurückkommt, sondern auch Gelegenheit bekommt, ja, über bestimmte Dinge mal nachzudenken oder zu reflektieren und die vielleicht auch mit nach Hause zu bringen wieder.
Absolut, genau, so sehe ich das auch. Also es ist eher ein emotionales Karussell und das geht in alle Richtungen.
Im Iran, in der Heimat deiner Eltern, bist du lange nicht gewesen, habe ich mal gelesen. Dann aber doch. Wie ist das für dich? Also es ist klar, im Iran ist es schwierig, als berufstätige Musikerin sozusagen aufzutreten. Ich glaube, es geht gar nicht oder es ist immer noch verboten teilweise.
Nee, das würde ich gerne korrigieren. Also man darf singen, aber es gibt da ganz krasse Regeln. Also Frauen dürfen nicht vor Männern solistisch singen, sondern Frauen dürfen singen, wenn sie vor Frauen singen. Dann muss in der Band quasi im Raum dürfen nur Frauen sein. Dann darf man quasi singen. Und man kann auch singen, wenn man im Chor ist. Da gibt es auch Regeln, es müssen mindestens drei Leute sein. Ich glaube, es sollte auch immer ein Mann dabei sein. Dann darf man auch vor gemischtem Publikum singen. Aber es gibt immer wieder auch diese Grauzonen, wo es dann doch Leuten gelingt, Konzerte zu geben, wo dann doch eben auf einmal Frauen singen. Teilweise sind es dann keine Konzerte, sondern das sind dann Theaterstücke. Es gibt keine klaren Linien und keine klaren Regeln, aber es gibt sie dann auch wiederum doch. Also spricht, glaube ich, auch fürs Land. Also das ist, glaube ich, nicht so ganz untypisch dafür.
Jetzt bist du in Braunschweig aufgewachsen. Du bist eine richtige Deutsche sozusagen mit einem deutschen Pass und allem Pipapo, deutscher Sozialisation. Ist das trotzdem irgendwie so ein Land, was dich reizt, da immer mal wieder hinzuschauen oder auch die Musikszene näher kennenzulernen?
Absolut, genau. Ich war 10 Jahre lang nicht dort. Das lag einmal daran, dass ich nach dem Studium mich komplett eingetaucht bin. In mein Studium bin ich eingetaucht. Klassische Musik 4 Jahre lang, 4 Jahre lang Jazzmusik, dann sind schon 8 Jahre um. Und dann noch irgendwie erstmal sich finden und suchen, was will man machen, erste CD und auf einmal waren 10 Jahre um. Und dann war ich das erste Mal wieder dort, war natürlich auch ein bisschen schockiert, weil es ganz anders war, als ich es erwartet habe und musste mich erstmal zurechtfinden dort. Das war 2007 und dann war ich lange Zeit nicht dort. Das lag vor allen Dingen aber daran, dass mein Vater mir das verboten hatte. Da wurde ein Artikel geschrieben aufgrund eines Konzertes in Berlin. Und wenn man damals meinen Namen auf Persisch eingegeben hat, war das der erste Hit. Und mein Vater hatte große Angst um mich und wollte nicht, dass ich einreise in das Land. Und,
weil er Angst hatte, dass du festgenommen wirst? Oder?
Ja, man wird dann meistens nicht nur festgenommen, sondern er hatte tatsächlich um mein Leben Angst. Mhm. Und hat mir nicht erlaubt, einzureisen. Wollte dann trotzdem einreisen und dann gab es große Diskussionen und dann will ich jetzt hier alles gar nicht erläutern. Ende vom Lied war dann, dass ich nicht eingereist bin damals und warten wollte und dann quasi einreisen wollte, erst wenn er gestorben ist, dass ich dann niemanden habe, der damit ein Problem hat. Und ich wollte es gerne selber entscheiden. Ich wollte halt nicht so gerne, dass mein Vater entscheidet, ob ich einreise oder nicht. Und dann bin ich aber heimlich eingereist und an dieser Stelle möchte ich mal dem Berliner Senat danken. Ich habe nämlich einen Antrag gestellt für Kulturaustausch und das war für mich der Grund, dass ich gesagt habe, wenn ich das Geld bekomme, dann gehe ich auch hin. Und ich habe das Geld bekommen und war dann einen Monat dort. Das war vor 2 Jahren. Da war ich im Mai einen ganzen Monat im Iran. Und das habe ich quasi diesem Antrag zu verdanken. Natürlich auch, ich habe schon immer die Sehnsucht gehabt. Ich sage immer, ich habe 100% persisches Blut. Also da ist ein Kontakt da, da ist eine Sehnsucht da. Ich möchte wissen, was da passiert. Ich möchte dort etwas mitbekommen und ich möchte es nicht immer nur von außen betrachten, sondern das gehört zu mir. Ich gehöre dahin irgendwie auch wenn ich deutsch sozialisiert bin. Und deswegen war mir das wirklich wichtig, den Schritt zu gehen, mit großer Angst tatsächlich. Aber ich habe dann für mich die Angst überwunden und es war mir auch wichtig, dass ich diesen Schritt gehe. Mittlerweile kommt mein Vater damit auch klar. Er lebt ja dort, auch schon seit damals hat er auch schon dort gelebt. Als er in Rente gegangen ist, ist er nach Teheran gezogen. Und jetzt freut er sich auch, dass er mich immer mal wieder sieht. Im Moment ist es wirklich so, dass ich einmal im Jahr dort bin. Ich plane auch die ersten Projekte, nicht als Sängerin, aber als Orchesterleiterin. So mein Herzprojekt im Moment, und da unterstützt mich das Goethe-Institut auch wieder sehr stark, ist, dass ich nächstes Jahr zum ersten Mal mit dem Orchester in Teheran ein Konzert gebe. Daran arbeite ich gerade.
ببر امید دل نواز من ببر به شهر شیرها و شورها به راه پر ستاره می کشانیم فراتر از ستاره می نشانیم نگاه کن من از ستاره سوختم لبا
Off-Top war das mit dem Quartett von Simin Samawati, die heute bei uns zu Gast ist in SWR 2 zur Person. Im Text, Simin, heißt das am Anfang von diesem Lied: Schau die Trauer in meinen Augen, wie sie Tropfen für Tropfen zu Wasser wird. Das ist jetzt nicht unbedingt fröhliche Aufbaulyrik, würde ich mal sagen. Und oft ist es tatsächlich so, dass Leute deine Musik oder besonders die der Band von Seminology als melancholisch und schön beschreiben. Sind das zwei Dinge, die für dich zusammengehören?
Ich würde sagen, melancholisch passt zu mir, glaube ich, als zu meiner Persönlichkeit, weil ich eher etwas melancholisch bin. Und schön finde ich was Schönes, ja. Aber Melancholie kann ja auch etwas Schönes sein. Also ich
ja, das war die Frage. Das jetzt, ist das immer untrennbar miteinander verbunden oder kannst du auch etwas schön finden, was ganz grell und fröhlich ist zum Beispiel?
Doch, das kann ich auf jeden Fall auch, ja. Nee, mir ist es wichtig tatsächlich jetzt in meinem Fall, dass es eine hoffnungsvolle Melancholie ist. Ich habe zwar auch die Seite, diese düstere Seite, von der ich erzählt hatte, wenn ich aus Pakistan komme und dann eher depressiv werde, aber das versuche ich zu vermeiden. Es gibt eine hoffnungsvolle Melancholie. So, jeder von uns hat eine Möglichkeit, etwas zu verändern in seinem eigenen Umfeld, ob das mit der Musik ist, ob es damit ist, dass man eben jüngere Menschen oder gleichaltrige Menschen beeinflusst oder lenkt und führt und ihnen etwas gibt, was ihnen Kraft gibt. Also ich denke, jeder kann in seinem eigenen Umfeld unheimlich viel tun. Ich bin melancholisch und blicke mit einer gewissen Trauer auf die Welt, dass es so viele Themen gibt, die wir nicht in den Griff kriegen, trotz dass wir schon so viel hinter uns nach hinten schauen können und es trotzdem nicht geregelt kriegen. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht depressiv werde, sondern ich möchte, wie gesagt, diese positive Melancholie beibehalten, dass ich sage, ich bin nicht zufrieden, so wie die Welt ist. Ich möchte es gerne verändern und ich leiste meinen Beitrag auf die Art und Weise, wie ich es am besten kann.
Hoffnungsvolle Melancholie, ist das vielleicht die Formel von Suminology, von der Wissenschaft von Sumin Samavati?
Vielleicht.
Vielen Dank, dass du da warst, heute in SWR 2 zur Person. Live als Musikerin im Sendegebiet kann man dich jetzt nicht sofort erleben, aber in ein paar Monaten, am 2. Mai, und zwar beim Podiumfestival in Esslingen, dann mit dem Trickster Orchestra. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns heute hier.
Gerne, danke für die Einladung.
Sumin Samavati, mein Name ist Julia Neubert und ich verabschiede mich mit dem Hinweis, dass Sie diese Sendung auch nachhören können bei uns in der SWR 2 App. Und auf swr2.de, da finden Sie dann auch eine Musikliste zum Nachlesen der gespielten Titel. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Machen Sie es gut.